Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Mandy Jochmann. Viel Spaß!
Und dann war es spannend, weil meine Business-Mentorin gesagt hat, warum machst du nicht das mit dem zyklusorientierten Arbeiten für Selbstständige? Fang doch mal an. Und ich war so, ich geh doch nicht auf die Bühne und rede über Periode. Und dann hat sie mich aber damit bekommen, dass sie meinte, probier das doch mal aus. Und dann habe ich einen Workshop gemacht, da waren dann 12 selbstständige Frauen dabei und das hat mich so geflasht, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das ist immer total abgefahren, wenn man Männern das erklärt und ich habe verstanden, dass ihr braucht vor allem erstmal dieses Biologische, dieses Rationale. Genau, dieses Grund, das brauchen aber viele Frauen auch. Ich brauchte das auch. Ich wollte mich damit immer nicht beschäftigen, weil ich dachte, ey, ich will gerade nicht schwanger werden, ist mir doch egal, wann welches Ei hier springt, also who cares. Und jetzt bin ich total nerdy, ich liebe das, darüber zu sprechen. Aber ich habe das gemerkt, dass Männern das erstmal hilft, diese rationale Herangehensweise zu verstehen, okay, was passiert da? Und wenn ich dann über die Gefühlsebene rede, dann macht es auf einmal Klick bei ganz vielen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich genieße es, mutigen Menschen gute Fragen zu stellen. Ich will wissen, wie ihre Story sich entwickelt hat, was wir von ihnen lernen können. Und freue mich sehr, dass Mandy Jochmann heute bei mir ist. Mandy ist Business-Mentorin für zyklusorientiertes Arbeiten. Mandy kommt wie ich aus Rostock und hat mich angeschrieben, Mensch, wollen wir beide nicht mal über das Thema Zyklus sprechen? Ich bin ja Vater von 3 Töchtern und habe mich trotzdem ehrlicherweise noch nie so wirklich mit dem Thema Zyklus und zyklusorientiertem Arbeiten beschäftigt. Das haben wir jetzt endlich mal nachgeholt. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, wir Männer können generell viel lernen darüber, wie Frauen arbeiten und wie sie hoffentlich auch besser arbeiten können, denn genau dabei hilft Mandy. Wie sie dahin gekommen ist, zwischendurch war sie auch noch Kreative in der Agenturwelt und hat Bücher veröffentlicht, hatte den größten Laufblock für Frauen in Deutschland, Go Girl Run. All das besprechen wir heute. Ein schönes Gespräch, das wir bei mir zu Hause im Wohnzimmer aufgenommen haben, also ein wirklich gemütlicher Vibe zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Mandy heute da ist. Moin.
Moin, moin. Wie schön in deinem Wohnzimmer, Küche, alles in einem zu sitzen.
Das ist die dritte Folge, die wir hier bei mir zu Hause aufnehmen und ich könnte mich langsam dran gewöhnen.
Ich finde es gut.
Es ist halt auch ein bisschen chaotisch, also für alle, die zuhören, die Mandy musste eben noch eine Minute im Vorderflur warten, weil ich noch ein bisschen das Chaos beseitigen musste. Aber dafür sind wir immerhin zu Hause, ne?
Das ist echt das Familienleben, würde ich sagen.
Da gehört ein bisschen Chaos auch dazu, ne?
Total.
Oder bist du so super strukturiert und alles picobello aufgeräumt?
Absolut nicht.
Gut.
Also, ich hatte letztens meinen besten Freund da, der erstmal Ordnung in meine Küche gebracht hat. Ich bin absolut nicht aufgeräumt in meinem Privatleben.
Ich kann es ja immer auf die Kinder schieben, die irgendwo was liegen lassen haben, aber da wahrscheinlich kann sich der Papa auch nicht ganz rausnehmen. Ja, uns verbindet einiges. Wir haben es eben gerade auch nochmal so ein bisschen vorbesprochen. Wir sind beide aus Rostock, wir sind auch beide schon mal rausgekommen und auch beide zurückgekommen.
Ja.
Toll.
Verrückt, oder?
Weil ich kenne ja auch viele, die kommen nicht zurück. Also gefühlt 90% meiner damaligen Schulklasse sind nach Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt ein bisschen. Und ich würde sagen, 2/3 sind nicht wiedergekommen.
Ja, da hast du recht. Ich finde das auch immer sehr spannend. Ganz viele sagen, sie würden voll gerne zurückkommen. Mhm. Aber irgendwann, wenn du, ich habe auch Freunde in Hamburg und Nürnberg, die auch sagen, naja, du hast halt hier, ein großer Grund ist halt echt das Gehalt. Und das finde ich dann auch spannend. Also ich habe auch viele Leute, die nicht zurückkommen, aber ich habe halt den großen Vorteil, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Und dadurch war das dann so, okay, ich habe Bock wieder auf Rostock, auf die Ostsee, also komme ich zurück. Tschüss, Berlin.
Bundesländer Pay Gap.
Ja, leider.
Nicht nur Gender Pay Gap, aber vielleicht kommen wir auf Gender Pay Gap auch nochmal heute. Mhm. Denn wir wollen heute sprechen über was eigentlich, Mandy?
Über zyklusbasiertes und zyklusorientiertes Arbeiten und wahrscheinlich auch Leben, weil das relativ nah beieinander ist.
Das finde ich auch das Interessante. Es geht eigentlich, wenn man über Arbeit spricht, gar nicht nur um die Arbeit, sondern es ist immer schnell, was ist einem wichtig, wie organisiert man sich, wofür macht man es eigentlich, wofür steht man morgens auf. Also deswegen finde ich ja das Thema Arbeit auch so interessant. Gar nicht, weil mich das schon immer so gepackt hat, sondern weil das so voller Möglichkeiten steckt und voller Gestaltungsräume am Ende des Tages.
Total, also ich finde ja auch, Arbeit hat sich komplett verändert. Ich habe auf dem Weg hierher auch noch mal kurz überlegt, das ist manchmal total spannend, wenn Leute versuchen, mich vorzustellen oder versuchen zu erzählen, was ich mache, dann müsste man so 50 verschiedene Begriffe benutzen, um zu erklären, was ich schon irgendwie gemacht habe in meinem Leben, weil es nicht diesen einen Job gibt und weil ich die Möglichkeit hatte, mein Leben oder meinen Job so zu gestalten, wie ich wollte. Und dafür gibt es kein Wort. Und ich glaube, davon gibt es heute ganz, ganz viele Menschen, die sich ihre Arbeit neu erschaffen. Und ich finde, Arbeit und Job braucht man nicht immer unbedingt trennen.
Mhm. Ja, das finde ich auch eine schöne Vorstellung, dass man das einfach mal Pippi Langstrumpf-mäßig neu macht, so wie man das selber gut findet und nicht guckt, in welche Schublade quetsche ich mich noch mit rein, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich nicht reinpasse.
Und ich glaube, das ist auch abhängig davon, wie man selber drauf ist. Ne? Es gibt halt Menschen, für die ist das genau richtig. Und es gibt halt Menschen, die brauchen halt ein Pippi-Langstrumpf-Leben. Oder es gibt Leute, die brauchen im Job halt ganz krasse Strukturen und die haben dann in ihrem Privatleben ihr Pippi-Langstrumpf-Leben. Also ich finde, ja, das darf ruhig bunt sein.
Hauptsache, man sucht sich es auch bewusst aus.
Ja, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und deswegen finde ich es gut, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, uns auch zu informieren, weil viele Menschen wissen ja oft gar nicht, dass sie Möglichkeiten haben. Und gleichzeitig ist es ja auch oft so, da darf man auch wieder gucken, okay, welche Privilegien habe ich gerade, dass ich mir das auch aussuchen kann. Es gibt auch Leute, da ist es eher schwieriger, sich das auszusuchen.
Hm. Ja, du hast schon gesagt, das ist gar nicht so einfach zu erklären, was du so alles machst. aber du darfst es trotzdem mal versuchen und hier die Einstiegsfrage mal angehen, für alle, die hier zum ersten Mal zuhören. Also meine mittlerweile 11-jährige Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein und stellt die Leute vor, so ein bisschen. Und im Gegenzug darfst du ihr dann mal erklären, was du so machst. Was würdest du sagen?
Ja, auf die Frage habe ich mich schon gefreut. Erklär mal einer 10-Jährigen, was ich mache. Also ich bin Zyklusmentorin und wenn ich es einer 10-Jährigen erkläre, also mittlerweile bin ich Zyklusmentorin, dann erkläre ich das immer so, dass ich Menschen und vor allem Mädchen und Frauen zeige, wie sie ihren Körper und ihre Gefühle besser verstehen können und wie sie auch, wenn sie spüren, okay, da verändert sich was in meinem Körper und meinen Gefühlen, wie sie damit gut umgehen können, wie sie auch gut für sich selbst sorgen können. Und der nächste Schritt ist dann, das auch mit seiner Arbeit zu verbinden. Also auch in der Arbeit so zu arbeiten, dass man sich wohlfühlt, dass man dass man gut auch arbeiten kann. So würde ich es einer 10-Jährigen erzählen. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie weit sie ist, ob sie schon was vom Zyklus weiß. Aber ich glaube, das ist so die einfachste Erklärung, auch den Zyklus zu erklären.
Und das war ja nicht der Job, den du dir in der Schule vorgenommen hattest, sondern da bist du hingekommen und uns interessiert natürlich wie immer auch der Weg. Aber ganz vorne, du kommst ja auch aus Rostock, ne? Wie sah das denn bei dir so aus? Wie bist du hier groß geworden?
Ich habe erst im Hansaviertel gewohnt. Ich dachte gerade ja gegenüber vom Ostseestadion, weil wir auch gerade über Hansa geredet haben. Da habe ich zuerst gelebt und dann hatte ich das Glück, dass ich quasi in der Doppelhaushälfte groß geworden bin, auch eine schöne Kindheit hatte mit einer Schwester und bin dann in der 6. Klasse aufs Gymnasium gegangen, habe Abi gemacht und ich habe Schule immer geliebt. Also ich fand Schule total toll. Ich war sehr engagiert in der Schule, ich war bei der Schülerzeitung.
Warst du eine Streberin, würde man das sagen?
Ich glaube nicht.
Das war ja ein bisschen negativer konnotiert, ne?
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hätte echt sehr viel besser in der Schule sein können, hätte ich Bock gehabt. Aber ich hatte auch nicht immer Bock. Aber mir hat Schule Spaß gemacht wegen den Leuten, den Menschen. Und ich war immer so zwischen allen. Ich habe mich mit allen gut verstanden und hatte eigentlich immer auch eine gute Zeit hier in Rostock. Ich kenne auch Menschen, bei denen das anders war. Aber ich habe mich hier auch immer sehr verbunden gefühlt. Also ich habe hier auch mein Ehrenamt, ich war im Jugendmedienverband unterwegs und dadurch auch viel in MacPom unterwegs. Und genau, hatte einfach hier immer eine starke Heimatverbindung. Mhm. Und dann bin ich mit 19 direkt ans Ende der Welt abgehauen. Genau.
Aber nochmal zu Rostock. Ich halte ja die Fahne hier auch immer hoch und erzähle immer Rostock City. Und nicht alle waren natürlich schon hier, aber die meisten haben schon irgendwas davon gehört oder haben irgendwie eine Verbindung, eine Assoziation. Manchmal ist sie nicht so schön, manchmal ist sie schön. Also das ist von Urlaubserinnerungen bis hin zu fürchterlichen politischen Dingen, die hier gelaufen sind. Wenn du mit Leuten sprichst, die noch nie hier waren, was sagst du denen über Rostock?
Dass ich hier sehr, sehr gerne lebe, aber dass ich auch sehe, was hier gerade passiert. Aber trotzdem sage ich, dass es total schön hier ist. Also ich hatte das, als ich zurückgekommen bin nach Rostock, dass ganz viele halt meinen, Rostock, Und dann war das ganz spannend, weil mich ganz viele Leute von überall besucht haben und meinten, dann waren die hier und waren total begeistert von Rostock. Ich hatte aber auch letzter Zeit Freunde zu Besuch, die halt meinten, naja, ich würde mir das überlegen, gerade wenn man aus der Queer-Szene kommt, möchte ich hier wirklich sein. Das fand ich sehr spannend, das hat mir echt sehr doll die Augen geöffnet, dass wir da einfach ja, unsere Scheuklappen ein bisschen weiter öffnen dürfen. Neben Rostock ist echt eine coole Stadt, hier sind coole Menschen, hier passieren auch echt viele coole Sachen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, immer zu schauen, okay, was passiert hier denn noch? Mhm. Und da auch ganz klar Stellung zu beziehen. Also insofern, ich bin wie du voller Rostock-Liebe und halte die Fahne auch immer sehr gerne hoch, auch wenn Leute sagen, warum willst du denn jetzt MacPom, da geht doch nichts. Mhm. Und ich mir einfach denke, naja, aber wenn wir alle immer weggehen und sagen, da geht nichts, ja, dann geht halt hier irgendwann entweder wirklich nichts mehr oder halt die Sachen, die wir nicht wollen, die hier gehen. Mhm. Genau.
Ja, ich finde auch, Rostock ist für mich immer so eine Underdog-Stadt gewesen. Also es hat mit der Größe zu tun. Wir waren ja mal irgendwie 250 sogar, 200 oder etwas über 200.000 so nach der Wende. Dann sind echt viele weggezogen, was ja auch so ein Braindrift irgendwie war. Es sind auch echt viele Talente dadurch weggegangen. Und genau, und Rostock ist irgendwie aber auch aus dieser Underdog-Haltung zu selten rausgekommen, finde ich. Ne, das hat man so die sportliche Komponente, da kann man das ausspielen. Dann gibt es so die Musik. Ne, Materia hatten wir vorhin schon. Das war auch immer so dieses Underdog-Ding, bis er selber es in den Mainstream geschafft hat. Und auch ein Botschafter geworden ist dann für Rostock mittlerweile. Er hat ja auch mal beim Bundesvision Song Contest mitgemacht, weiß ich noch.
Oh Gott, für Mecklenburg-Vorpommern.
Also genau, Rostock ist so ein bisschen verbunden mit dem Bundesland natürlich, Mecklenburg-Vorpommern, was auch ein Underdog-Bundesland immer ist. Tourismus natürlich relativ weit vorne, immer mit Bayern war das Battle, glaube ich. Aber sonst wusste man nicht so genau, was geht da noch. Aber es geht ja viel mehr, als man denkt. Und ich versuche natürlich auch hier im Podcast immer wieder Leute einzuladen, mit denen man auch mal darüber spricht, was es hier Cooles gibt, aber natürlich auch, was die Herausforderungen sind. Aber du bist dann erstmal los. Auch du hast gesagt, ich muss jetzt mal raus.
Ja, ich wollte unbedingt nach Neuseeland, also wirklich ans andere Ende der Welt.
Ist doch dann kürzer einmal durch, ne, als außenrum.
Ich glaube, das wäre cleverer gewesen. Genau, und dann haben mich meine Eltern 2006, habe ich Abi gemacht. Genau, 3 Monate später saß ich im Flugzeug. Mein allererster Flug meines Lebens ging gleich nach Südkorea und dann weiter nach Neuseeland.
Mit 18 oder 19? 19.
Genau, und dann war ich ein Jahr Working Holiday in Neuseeland.
Warum wolltest du da hin?
Das war ganz spannend. Ich weiß noch, in der 8. Klasse hatten wir in Geografie und dann hat die Lehrerin gefragt, ja, in welches Land der Welt wollt ihr unbedingt? Wir machen jetzt das Land, auf das alle Lust haben, die USA. Und ich war so, da will ich nicht hin. Und dann gab es einen Englischwettbewerb und da habe ich das erste Mal irgendwie so richtig Neuseeland auf dem Schirm gehabt und dachte so, boah, wie krass ist das denn? Irgendwie alles, was es auf der Welt gibt, vereint auf 2 kleinen Inseln. Und dann hat mich das total fasziniert. Dann kam Herr der Ringe, der Film wurde ja auch da gedreht. Und dann dachte ich...
Bist du dann auch durchs Bild gelaufen?
Nee. Aber das hat mich damals so motiviert, dass ich das so cool fand, wie auch Herr der Ringe aussah. Und dann wollte ich
dahin. Ist ja auch ein Teil des Tourismusbetriebs geworden dort, ne?
Ja, das ist auch echt krass. Das, ist irre.
Hier fand die große Schlacht um Mittelerde statt.
Ja, und du siehst einfach nur eine große Fläche. Aber genau. Und dann bin ich 2006 dann zum Working Holiday dorthin und war, glaube ich, 10 Monate da. Dann nochmal 3 Wochen Australien und dann ging es zurück. Und dann war ich auch nur kurz in Rostock und bin direkt nach Hamburg zum Studieren.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Immer mehr Unternehmen entdecken das Thema Mental Health, hoffentlich nicht nur, um sich im Employer Branding besser nach außen darzustellen, sondern um in der Unternehmenskultur wirklich Fortschritte zu machen und den Mitarbeitenden was Gutes zu tun. Wir sehen in den Studien, die mentale Belastung steigt. Das hat mit der Arbeit und der Verdichtung der Arbeit zu tun. Das hat aber auch mit all den Krisen zu tun, in denen wir drinstecken, die uns betreffen und die uns auch belasten. Und hier ist es also eine gute Idee, dass Arbeitgeber Angebote machen. Und OpenUp bietet hier also eine Plattform, auf der man sich informieren kann, weiterbilden kann, lernen kann, wie man mit Stress und mit Belastung zum Beispiel umgeht, aber auch mit Themen aus dem Privaten, wie man das handelt, wie man auch Familie und Arbeit zum Beispiel, wie in meinem Fall, besser regelt und auch mit der Energie anders haushaltet, damit es auch nicht zur Erschöpfung oder zu einem Burnout kommt. Und wenn es dann doch soweit ist, auch dann gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel mit Psychologen und Psychologinnen zu sprechen, all das möglich über OpenUp. Schaut euch das bitte mal an, das ist wirklich eine gute Sache für eine gesündere Unternehmenskultur auf openup.de/unternehmen. Den Link gibt es für euch natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich hatte ja hier schon einen Gast, der nach Neuseeland ausgewandert ist und dort lebt mittlerweile mit seiner Frau und auch erzählte, wie toll es dort ist. Mhm. Aber natürlich gibt es auch ein paar Annehmlichkeiten, die wir hier haben, dort nicht. Ja. Also sowas wie 30 Tage Urlaub, das kennt man dort nicht. Oder bezahlten, also wenn du krank bist, Lohnfortzahlung gibt es dort so auch nicht. Mhm. Aber es gibt es auch zugegebenerweise in den meisten Teilen der Welt nicht. Ne? Also so wie wir das hier genießen, was für uns selbstverständlich ist. Ja, und am besten dann noch Überstunden abbummeln, dann kommst du auf 40 Tage frei. Das ist...
Das finde ich auch immer so faszinierend. Also ich glaube, das ist das, was mir das Reisen auch beigebracht hat, so viele Dinge in Deutschland wirklich richtig doll wertzuschätzen. Ob das jetzt sowas ist, ich war nun relativ wenig festangestellt, aber auch unser Gesundheitssystem. Und einfach, dass wir ein Sozialsystem haben, wo man theoretisch aufgefangen werden könnte, wenn man das will. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich sehr wertschätze und das dann immer so schade finde, wie viele Menschen das nicht wahrnehmen oder darüber noch schimpfen und meckern. Und ich mir einfach denke, ey, es geht uns hier wirklich, wirklich sehr gut. Und wir jammern ganz oft auf hohem Niveau. Und natürlich, finde ich, sollte man nicht immer das eine andere der Welt mit dem Ende der Welt vergleichen. Aber ich glaube, oft würde uns mal ein bisschen mehr Genügsamkeit auch einfach helfen, die Dinge mal ja auch mit mehr Dankbarkeit zu sehen und sich bewusst zu machen, wow, wie gut geht es uns hier eigentlich?
Ja, das erzählen viele, die mal weg sind, dass der Blick auf Deutschland sich dadurch verändert. Lebst du denn gerne in Deutschland oder könntest du dir das auch vorstellen, woanders zu sein?
Das ist eine gute Frage. Im Moment lebe ich noch ganz gerne hier. Ich hatte auch nie den Wunsch auszuwandern. Das haben immer alle bei mir gedacht, oh, Mandy wandert bestimmt irgendwann mal aus. Den Wunsch hatte ich so noch nie. Ich habe viele Freunde, die ausgewandert sind und die in Spanien oder auf Bali leben. Das kann ich mir noch nicht zu 100% vorstellen, weil ich aber auch einfach so eine sehr enge Bindung zu meiner Familie habe und mir das unglaublich wichtig ist. Ich kann mir schon noch mal vorstellen, längere Zeit wieder an einem anderen Ort zu leben. Das schon. Und ich sehe es dann bei Freunden, je länger die weg sind, desto weniger kommen auch zurück. Also vielleicht, sag niemals nie, aber im Moment kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Im Moment ist gerade Rostock so the place to be, aber ich genieße es auch mal einen Monat oder zwei, vielleicht auch im Winter woanders zu arbeiten.
Mhm. Genau. Und dann bist du nach Hamburg, hast du gesagt?
Genau. Dann habe ich Kommunikationsdesign in Hamburg studiert.
Das verbindet uns dann ja offensichtlich auch. Wir waren ja auch ein paar Jahre da.
Genau, wahrscheinlich auch fast zur gleichen Zeit, wenn du sagst,
wann warst du da?
2007 bis 2011.
Ja, wir genau, auch.
Siehst du?
Um 12 sind wir zurück nach Rostock. Ja. Ja. Um welche Ecke warst du in Hamburg?
Ich habe spannenderweise in Rotenburgsort gewohnt.
Eieiei.
Ja, aber es war cool.
Also das ist ein bisschen
Etepetete. Nee, Rotenburgsort.
Ach, Rotenburgsort. Nee. Ich meine die Rotenbaumschüsse.
Nein, um Gottes Willen. Nein. Nein, Rotenburgsort, das ist direkt quasi rechts von den Elbbrücken, wenn du von Süden hochfährst.
Ah, okay, das ist schon ein bisschen Underdog.
Ja, das ist voll. Siehst du, Underdog ist unser Ding. Nee, genau. Und dann habe ich in und damals auch noch Underdog in Wilhelmsburg studiert.
Da hat meine Frau auch mit ihrer Family gewohnt. Meine Frau ist ja zweimal nach Hamburg gezogen.
Ach, krass.
Das muss man auch erstmal schaffen. Einmal mit ihren Eltern nach der Wende direkt, 90.
Ja.
Dann Grundschule dort zurück und dann mit mir 2007 nochmal.
Ah ja, siehst du.
Und jetzt hat sie schon spaßenshalber gesagt, als es hier mit der AfD immer schlimmer wurde, lass nochmal hinziehen. Aber ich glaube nicht, dass wir es nochmal mit drei Kindern packen.
Ja, auch das wäre eine Ansage, ne?
Dreimal ist krass.
Ja,
aber stimmt. Aber zweimal immerhin.
Da war wirklich zur gleichen Zeit da, verrückt.
Und wie hast du Hamburg so kennengelernt?
Ja, es war am Anfang schwierig. Ich finde, Hamburger sind halt auch Nordlichter. Ich glaube, es geht einem so, wenn Leute auch nach Rostock kommen und mir sagen, oh, die sind alle so kühl hier.
Ist so ähnlich, ne?
Ja, aber noch anders. Also Hamburg kam mir am Anfang unglaublich schnöselig vor. Also alles so schick und etepetete. Ich habe aber gelernt über die Zeit, dass wenn man bei richtigen Hamburgern, wenn man die gut kennenlernt und die dich auch schätzen lernen, dann kommst du da auch nie wieder aus deren Herzen. Also ich habe so viele Menschen, also Freunde, auch die richtige Hamburger sind. Es ist nicht leicht, da reinzukommen, aber wenn du dann drin bist, ist es cool. Und ich hatte einfach in Hamburg eine richtig coole Zeit. Also ich habe ein geiles Studium gehabt. Ich war total auf so einer roten Flora bei irgendwelchen Punkshows und habe da einfach ein gutes Leben gehabt, würde ich schon sagen. Ja.
Die rote Flora auf der Sternschanze.
Ja.
Die berühmt-berüchtigte.
Genau.
Ich war letzte Woche in Hamburg, ja. Und da habe ich noch gegenüber in einem portugiesischen Café gesessen und eine Pizza gegessen und saß genau gegenüber.
Ah ja, schön.
Ich und da ist ja immer viel Programm gewesen. Mhm. Genau, und wie ging es dann weiter? Dann bist du ins Arbeitsleben dann so richtig gekommen.
Ja, so richtig. Wobei, ich habe schon immer gearbeitet. Also seitdem ich 15 bin, habe ich immer irgendwas gearbeitet. Und ich habe auch in Hamburg schon in Werbeagenturen gearbeitet dann. Und bin dann nach Berlin. Bin ich dann direkt nach Berlin? Ja, genau. Ich bin direkt nach Berlin und habe unter anderem für Heimat Berlin dann gearbeitet als Artdirektorin 2 Jahre lang. Und da war ich so richtig drin im Arbeitsleben, so 40, 50 Stunden oder noch mehr die Woche. Und ja, ich habe halt so, also es war echt eine coole Zeit. Ich habe extrem viel gelernt, auch gerade was das Thema so Selbstwert angeht. Und danach habe ich mich auch selbstständig gemacht. Und da habe ich richtig gemerkt, okay, Heimat war echt eine gute Schule, was das angeht. Aber ich habe richtig gemerkt, es ist nicht meine Art zu arbeiten. Also auch das war da an der Tagesordnung, dass Leute nach 2, 3 Jahren, glaube ich, ausgebrannt sind. Auch wenn darüber viele dann nicht öffentlich reden. Ich habe so viele Menschen da ausbrennen gesehen und auch echt kluge, tolle Menschen und Köpfe. Und ich habe gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht für mich.
Warum sind die ausgebrannt? Weil es ein zu viel war oder weil es ein nicht das Richtige war?
Ich glaube, ein zu viel. Also gerade in der Werbung oder auch in der Medienbranche, das ist ja eher so das, was ich mitbekomme, ist es oft ein zu viel. Und ich glaube, das liegt auch oft daran, ja, dass Menschen immer über ihre eigenen Grenzen gehen und dass das auch ganz oft erwartet wird, dass man immer noch mehr und noch mehr machen soll. Oder auch, ich habe halt immer gelernt, naja, die 90% deiner Arbeit ist eh für einen Mülleimer. Mhm. Also du sollst ganz viele Ideen produzieren und ganz viel Design, aber ob wir das am Ende nehmen, und das finde ich einfach super uneffizient. Und das habe ich damals schon gedacht, so, das kann es irgendwie nicht sein. Und
das Problem ist ja, dass man sich auch unbewusst anpasst, ne? Wenn
ja,
man dann
total.
In so einem sozialen Gefilde drin ist.
Natürlich.
Man möchte ja nicht derjenige sein, der dann immer als erstes nach Hause geht, also jeden Tag.
Ja.
Dann rollen die anderen auch mit den Augen, sondern man guckt dann halt so ein bisschen, wie wird es hier gemacht? Dann sind wir bei Kultur, ne?
Ja, und gleichzeitig hast du ja oft auch in so Agenturen, dass das ja auch so ein bisschen Teil deines Lebens dann wird. Und das hatte ich auch, wie alt war ich da? Mitte 20. Und es ist natürlich cool, wenn du zwischen ganz vielen jungen Leuten sitzt und denkst, ey, geil, und abends essen wir noch Pizza zusammen und so. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch rückblickend total froh, dass ich zu Hause meinen Freund hatte, der dann auch manchmal gefragt hat, wenn ich um 9 oder um 10 fast jeden Tag nach Hause gekommen bin, meinte, sag mal,
jetzt noch.
Also, du hast hier auch ein Leben. Und also klar, das ist auch eine Entscheidung. Das habe ich auch bei vielen gesehen, das ist eine Entscheidung. Aber ich habe dann gesagt, nee, so möchte ich mein Leben nicht gestalten. Auch wenn, ja, ich finde, man muss Arbeit und Privates ja nicht immer zwangsläufig trennen. Aber da habe ich gemerkt, nee, das kann es nicht sein, dass das mein ganzer Lebensinhalt ist.
Also die viel Arbeit erwarten, sagen immer, Arbeit und Leben, das muss man nicht trennen, das ist ja alles eins.
Ja.
Ich versuche ja einfach immer Arbeit und Familien zu trennen. Das muss für mich so gut wie es geht getrennt werden und bringt einfach beiden Seiten nichts. Wenn ich auf dem Spielplatz die E-Mails checke, ist nicht gut und wenn das Kind irgendwie auf dem Schoß sitzt und ich versuche da einen wichtigen Termin, dann wird es auch tendenziell nicht so gut. Also das versuche ich zu trennen. Alles andere sollte sich natürlich bestenfalls irgendwie ein bisschen decken. Ne? Die Interessen, die man so hat, wäre doof, wenn die jetzt nur im Privaten sind und dann macht man irgendwas, was damit nichts zu tun hat.
Ja, total.
Die Agenturwelt hat sich ja auch extrem verändert. Ich habe ja auch in Agenturen gearbeitet. Die müssen sich natürlich auch ein bisschen nach dem Arbeitsmarkt richten. Der hat sich ja auch sehr verändert.
Mhm.
Mittlerweile sind auch viele Agenturen älter geworden, inklusive der Leute, die dort arbeiten. Also als ich in Hamburg auch war, waren das auch Leute in den 20ern. Wir sind dann auch viel um die Häuser gezogen. Was aber auch ein tolles Teamgefühl mit sich gebracht hat, ne? So eine Verbundenheit untereinander. Das ist dann vielleicht so ein schöner Nebeneffekt gewesen. Aber Agenturen sind schon so ein interessanter Mikrokosmos.
Ja.
muss man da ein Typ für sein? Oder hat das was mit Lebensphase zu tun? Oder was würdest du sagen?
Das ist eine spannende Frage. Mein erster Impuls war gerade ja. Aber ich glaube, es kommt auf die Agentur drauf an. Also ich habe sehr unterschiedliche Agenturen erlebt, dann später auch als Freelancerin. Aber ich habe vorher auch in Hamburg schon in Agenturen gearbeitet. Und das fand ich unglaublich spannend. Da habe ich bei einer Digitalagentur gearbeitet und dachte das erste Mal so, ach krass, hier gibt es auch Menschen über 40. Und es ist mir dann später immer wieder auch aufgefallen, dass aber meistens die Menschen, die älter waren, waren auch die in den Führungspositionen. Das war auch spannend. Aber das, ja, dass es total oft ist bei diesen Agenturen, wo es ja, viel und erfolgreich und viel Output ist, da sind die Leute oft eher jünger. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, wo sind die Agenturen mit den Ü40-Leuten? Machen die danach was komplett anderes? Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, das ist eine Typfrage, aber ich glaube, es ist eine Typfrage, zu welcher Agentur du gehst, weil viele Agenturen haben ja auch ein bestimmtes Credo, was sie sich auf die Fahne schreiben, was ich auch total okay finde. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, wenn man sagt, ich will in die Werbung oder auch in so ein Agenturleben, darf man sich selber fragen, was ist mir wichtig? Und ich glaube, dann sollte man danach auch die Agentur aussuchen. Also ich würde jetzt den Fehler nicht sofort bei Agenturen suchen, sondern eher umgekehrt, so dieses für sich zu entscheiden, was will ich, wie will ich arbeiten? Und dann kann man gucken. Und dann ist es natürlich eine Typfrage.
Und diese Zeit hat dich offensichtlich auch so gestärkt, hast du gerade schon angeteasert, dass du dich danach auch selbstständig gemacht hast. Von 1 bis 10, wie toll war dein Selbstbewusstsein?
Oh Gott, rückblickend könnte man denken, krass.
9,5.
Nee, vielleicht eine 6. Aber irgendwie war das für mich ein total logischer Schritt, mich selbstständig zu machen. Also ich hatte das auch schon im Studium, dass wir hatten nur Dozentinnen, die alle selbstständig waren. Und irgendwie war mir das so vorgefertigt. Irgendwann mache ich mich selbstständig. Ja, aber so eine 6 würde ich sagen. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders.
Mhm.
Ja.
Ja, und wie bist du es dann angegangen?
Na, ich habe erst als Kommunikationsdesignerin, dann in Agenturen zum Teil als Freelancerin gearbeitet, damals noch in Berlin. Und hatte so kleinere Jobs für kleine Kunden und Firmen und habe das gemacht und habe aber parallel, und das habe ich schon während ich noch in der großen Werbeagentur gearbeitet habe, das Laufen für mich entdeckt und angefangen, einen Blog darüber zu schreiben. Also eigentlich habe ich nur darüber geschrieben, wie es für mich ist zu laufen. Das war noch wie richtig damals ein Blog, ein Tagebucheintrag, und habe von meinem Training erzählt und hatte dann das Glück, dass ich in Berlin in so einer Frauenlaufgruppe war, dass es damals Facebook wurde dann immer größer in so Gruppen, das wurde dann geteilt, und dann habe ich irgendwann gemerkt, cool, ich kann auch Tipps geben zum Laufen, und dadurch bin ich so ein bisschen in dieses Blogger-Business, Bloggerin-Business reingeraten oder reingerutscht und habe das immer mehr gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, dafür schlägt so richtig mein Herz, weil das eben diese große, breite Spielwiese war, auf der ich alles machen konnte, von Design, Überschreiben. Dann irgendwann 2016 habe ich auch meinen ersten Podcast gestartet. Also ich konnte da alles machen. Und dann habe ich, glaube ich, 2016 oder 2017 mich dann komplett auch damit selbstständig gemacht.
Mit einem catchy Title.
Ja, Go Girl Run.
Der mit Woodkid zu tun hatte, oder?
Ja.
Ich mag ja Woodkid sehr gerne. Ja. Wir waren auch schon auf einem Konzert in Berlin.
Ach, cool. Mhm. Ja, genau, von Run Boy Run. Ich hatte das immer im Kopf und war so, nee, das müssen wir jetzt umändern. Und dann kam Go Girl Run da raus, genau.
Mhm.
Ja, und dann wurde das immer größer und irgendwann war es Deutschlands größter Laufblock für Frauen.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass es der größte war.
Ja, teilweise hatte der 100.000 Klicks im Monat.
Wow.
Guck mal, wie kleinlaut ich das sage. Zum Thema Selbstvertrauen.
Das muss man ja dann richtig gut monetarisieren am besten.
Ja.
Hast du es geschafft?
Ich, ja.
Mit dem Wissen von heute, wie hättest du das noch besser ausschlachten können?
Genau das. Ich glaube, genau das war die Frage. Will ich das ausschlachten oder nicht? Ich glaube, heute würde ich es.
Ausschlachten klingt so negativ, ja, aber aus Nutzen vielleicht.
Ja. Ich glaube, aus der Sicht von heute hätte ich also viel weniger oder. Bei mir ist schon immer so, ich mache Dinge einfach, aber ich glaube, ich bin dann immer sehr perfektionistisch und ich will noch das machen und das und das und das. Und dann hast du so ein Paket, keine Ahnung, so ein Trainingsplan-Paket und so noch 1000 Sachen drin, schon einfach diesen Trainingsplan rauszugeben. Ich glaube, ich hätte einfach viel, gerade wenn es um Monetarisierung ging, viel mehr Dinge einfach ganz einfach rausgeben können und auch höhere Preise hätte ich nehmen können. Und ja, aber das ist, also klar, ich hätte auch mehr
Affiliates machen können. Ist diese Bescheidenheit, hat die mit unserer Herkunft zu tun?
Vielleicht, ja.
Ich glaube auch ein bisschen.
Also ich glaube, ich hätte 1000 Ideen, wie man es besser machen können, aber ich möchte gar nicht daran rütteln, weil nee. So wie ich es gemacht habe, war es einfach toll, weil ich da einfach so, heute sagt man, organisch wachsen durfte. Und aber auch ich in mir, in meiner eigenen Entwicklung, es war halt wirklich eine Spielwiese. Es war nicht darauf ausgelegt zu sagen, ich muss das jetzt ausschlachten, ich muss ganz viel Geld verdienen. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, die Plattform danach nicht zu verkaufen. Also das hätte ich auch machen können. Ich hätte jetzt, als ich mit Google Run aufgehört habe, sie ja auch verkaufen können. Und was weiß ich, glaube, ein Kumpel meinte, du hättest locker 100.000 dafür gekriegt.
Aber du wolltest, dass es deins bleibt.
Ja, und ich konnte mich davon nicht trennen und ja, jetzt plätschert es ein bisschen vor sich hin. Manchmal denke ich mir, okay, wenn jetzt jemand kommen würde, vielleicht würde ich verkaufen.
150.000 drauf.
Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Aber gut, auf der anderen Seite ist es eine ganze Marke, die man dann bekommt. Du kriegst noch die riesige Facebook-Gruppe. Also
hast du das in irgendeiner Form auch geschützt?
Ja.
Schon?
Ja, ja. Ist alles geschützt.
Ein richtig Brand.
Ist eine komplette Brand,
ja. Hattest du auch Merchandise?
Ja, natürlich.
Was hattest du alles?
Na, alles Beutel, T-Shirts. Ich hatte damals richtig so einen Spreadshirt-Shop, wo du dir das selber gestalten kannst. Also Tassen, alles Mögliche. Und das ist ganz spannend. Mein Neffe hat letzte Woche, also der ist 8 und der hat letzte Woche mein Verlagsbuch entdeckt. Also ich habe ja auch ein Buch rausgebracht. Laufen für Anfängerin.
Stimmt. Ich erinnere mich.
Genau, also auch erst im Selbstverlag, dann im Verlag. Und das hat er letztens entdeckt und ist dann da, meine Mutter meinte, so durchgeblättert und meinte so, krass, meine Tante ist ja berühmt. Und dann war ich so, ja, okay, vielleicht ein bisschen. Ja, also es ist schon krass, wenn man da mal zurückblickt.
Weil wenn du ein Buch schreibst, bist du ja ein Experte mit einmal oder eine Expertin. Ne? Das ist so das Spiel, ne?
Ja.
Dann wirst du auch für Vorträge gebucht. Warst du auch auf Bühnen?
Mit Google Run eher weniger.
Dann hast du über Motivation sprechen können und über diese Dinge.
Ja, das hatte ich damals noch nicht so im Fokus. Also ich glaube, das war was, was ich mich nicht getraut habe. Und wir haben ja vorhin so über gute Fragen gesprochen. Dann meintest du, was war die Frage?
Was würdest du tun, wenn du mutiger wärst? War eine Frage, die ich neulich bekommen habe, die ich toll fand.
Ja, die finde ich nämlich auch toll. Das Erste, was mir kam, auf Bühnen gehen. Mhm. Also das ist was, worauf ich, glaube ich, mittlerweile richtig Bock hätte. Was ich wahrscheinlich einfach nur machen muss. Und der Mut kommt dann auf dem Weg.
On the job, genau. Wie man so schön sagt. Wie hat dich die Selbstständigkeit verändert?
Ich bin mutiger, noch mutiger geworden. Ich glaube, ich bin schon ein sehr mutiger Mensch.
Es ist ja auch eine Belastungsprobe, ne? Es kann auch sein, dass es einen schwächer macht, wenn man es nicht gut handeln kann, sein eigenes Business.
Ja, ich glaube, genau das. Also es macht mich in jeder Beziehung stärker, ideenreicher und einfach so unglaublich lösungsorientiert. Also ich versuche immer Lösungen für alles zu finden. Und für mich war vor allem der Übergang zwischen Google Run und dem, was ich jetzt mache, war menschlich und natürlich auch finanziell eine komplette Herausforderung. Und meine Mutter meinte vor 2 Monaten zu mir, krass, ich glaube, ich hätte das nie geschafft, das auszuhalten. Also für mich gibt es in meinem Leben einfach nur Selbstständigkeit und keine andere Form von Arbeit oder Job oder kein festangestellt sein. Und ich glaube, es hat mich sehr viel resilienter gemacht. Also man muss auch durch Dinge durchgehen, durch die man sonst vielleicht nicht durchgehen würde.
Genau, es hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ne?
Ja, du musst dich selber einfach immer wieder an dir arbeiten und auch gucken. Also auch gerade das Thema Finanzen ist ja auch immer ein riesiges Thema in der Selbstständigkeit. Und da sich auch hinzusetzen und zu schauen, wo sind da irgendwie meine Blindspots, wovor habe ich irgendwie Angst? Und dann auch zu sehen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Also das ist einfach Selbstständigkeit, ist Persönlichkeitsentwicklung pur, ja.
Was würdest du denen mitgeben, die damit jetzt starten wollen?
Einfach machen. Also ich arbeite ja auch viel mit Frauen, die sich gerade erst anfangen, selbstständig zu machen. Und das ist ganz oft so, dass ich dann immer erlebe, dass die Leute immer alles zerdenken oder dass sie denken, sie müssen am Anfang schon alles wissen. Und so muss meine Nische aussehen. Das ist die perfekte Positionierung. Und
so wie dein Laufplan.
Genau, genau. Und ich glaube, Selbstständigkeit ist viel, ja, du kannst ganz viel planen und das solltest du natürlich auch und auch wissen, was kann ich gut. Aber viele Sachen lernt man und die passieren einfach on the go. Also irgendwann musst du rausgehen und dich trauen.
Der Vogel, der fliegt erst, wenn er aus dem Nest springt.
Ja, weil anders lernst du gar kein Fliegen. Und selbst wenn du ein paar Mal hinfällst, dann rabbelst du dich wieder auf. Und ich glaube, das ist so das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, wenn du so eine, ja, wenn du das für dich gefunden hast, was dich antreibt, dann hält dich so schnell auch nichts auf. Und dann ist es auch okay, wenn es mal Stolpersteine gibt oder ja, du nochmal irgendwie nachjustieren musst oder nochmal gucken musst. Und auch bereit dazu zu sein, dass man sich verändern darf. Also auch, dass man manchmal den Weg nochmal anders gehen darf. Aber ich weiß halt, wo ich damit hin will. Und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, wenn man, ja, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen. Und da auch, ja, an sich glauben. An sich und sein Können. Und weil das erlebe ich auch sehr oft, gerade auch bei meinen Klientinnen, die dann total an sich zweifeln. Dann kommen wir dann auch zum Zyklus, gerade in bestimmten Zyklusphasen auch. Und ja, da auch genauer hinzuschauen und sich nicht immer so als Norddeutsche, ne, sich nicht umwerfen lassen, wenn mal ein bisschen Wind aufkommt.
Ja.
Oder Sturm.
Das Laufen, ich weiß noch, ich kann mich auch noch erinnern, da kamst du mir uns entgegen, ich glaube mit deiner Laufgruppe, am Rostocker Stadthafen. Wenn ihr mal in der Stadt seid, das ist eine schöne Laufstrecke, da kann man auch dann so ums Oval laufen, wir nennen das so das Oval, irgendwann soll es auch mal eine Brücke geben, mal schauen, ob es dazu noch kommt. Und ich lief mit bei der Rostock Running Crew, also so ein regionaler Lauftreff, schöne Grüße. Und da erinnere ich mich, wie ihr da entgegenkamt und da war Frauenlauf irgendwie noch, also für mich, ich kannte das nicht, ich kannte halt nur irgendwie Leute, die laufen.
Ja.
Und habe mir dann auch die Website und so weiter angesehen und mich interessiert natürlich auch als jemand, der nur mit Frauen lebt und arbeitet. Übrigens seit 10 Jahren arbeite ich auch nur in Frauenteams, habe ich neulich festgestellt.
Krass.
Zufällig. jedenfalls interessiert mich natürlich dieses Laufen und auch die Verbindung, das mit Frauen zu tun oder Frauen dabei zu unterstützen. Ich meine, Laufen ist ja immer ein schönes Bild auch fürs Business. Ne? Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
Ja.
Aber Was ist die Faszination am Laufen für dich gewesen? Was ist das Besondere gewesen, auch in der Arbeit dann mit anderen?
Also ich wollte schon immer irgendwie laufen und habe nie den Einstieg gefunden. Dann habe ich ihn 2011 gefunden und dachte so, ne, 2012, ja. Und war so, wow, krass, so funktioniert das. Das erste war in kleinen Schritten. Also nicht sich sofort die 5 Kilometer vorzunehmen, sondern erstmal mit 10 oder 20 Minuten zu starten und sich langsam hochzuarbeiten. Also das war was mich fasziniert hat, dass man das mit einem guten Trainingsplan, dass jede und jeder laufen kann. Und das, was dann über die Jahre kam und gerade auch in den ersten 1-2 Jahren war, dass ich halt gemerkt habe, wie sehr das meinen Körper auf eine positive Art und Weise verändert, aber auch mich insgesamt. Also ich habe durch das Laufen auch nochmal sehr viel Selbstbewusstsein auch gewonnen und innere Stärke vor allem. Und das war etwas, was mich total begeistert hat, weil das ist das, was ich in der Schule nie erlebt habe. Da ging es immer nur um Leistung. Und plötzlich ging es auch viel darum, das macht Spaß. Oh, das tut meinem Körper gut. Ich fühle mich sehr viel gesünder. Und dann habe ich auch angefangen, mich mit dem Essen auch nochmal auseinanderzusetzen und solchen Themen.
Ja.
Und Sport eben auch als, ja, ich will jetzt nicht Gesundheitstool sagen, weil ich finde, Tool ist halt, Werkzeug hat immer gleich sowas Optimierendes. Aber es ist halt, ja, auch als Teil von Gesundheit, das hat mich total begeistert. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, ich werde viel selbstbewusster. Am Anfang habe ich halt wirklich, bin ich in einer schwarzen Jogger noch mit Cappy ins Gesicht gezogen, da irgendwie um die Ecke gerannt. Und heute renne ich in neonfarbenen Hosen. Ja, genau, im Dunkeln, wirklich. Und heute, irgendwann habe ich angefangen, wirklich enge, auch neonfarbene Klamotten anzuziehen. Und das ist mir, also größtenteils Lachs, ob mein Bauch jetzt ein bisschen dicker ist oder nicht oder mein Po oder was weiß ich. Und das hat mich total fasziniert und ich fand es halt auch einfach total genial zu sehen, dass wenn ich kontinuierlich an einer Sache arbeite, dass ich irgendwann auch Halbmarathon laufen kann. Das war mein weitestes Halbmarathon.
Mein weitestes auch bisher.
Ah, okay. Ich hatte dich noch beim Marathon im Kopf.
Ja, ich bin mal beim das Marathon mitgelaufen, aber ja, einen halben gelaufen.
Ah, okay.
Genau. Und einmal bin ich den Marathon einen halben aus Versehen gelaufen. Auf einer Runde, die immer länger wurde.
Ja, das kenn
was
ich.
Ja auch schön ist.
Ja. Und ich fand es halt Laufen auch toll, weil ich es überall mit hinnehmen konnte.
Ja.
Weil ich dann ja auch viel unterwegs war und also das war so diese Riesenfaszination, die ich hatte und ich wollte das unbedingt anderen Menschen mitgeben und so ist dann Google Runner entstanden. Und
das hat ja so einen therapeutischen Effekt auch gewissermaßen, ne? Also
ja,
ich habe auch mal irgendwie gehört, Laufen ist wie eine Waschmaschine für den Kopf und das fand ich auch immer
ja,
sehr passend.
Ja.
Es baut einfach Stress ab, so wie auch Eisbaden.
Ja.
aber die Abzweigung nehmen wir jetzt nicht. Und dann bist du aber von dem Go-Go-Run-Thema, hast du dich ja nochmal weiterentwickelt, genau, Richtung zyklusorientiertes Arbeiten. Wie ist es dazu gekommen?
Also es war schon in Google Run absehbar, weil Google Run war ja auch pures Female Empowerment, also Frauen zu motivieren, sich zu trauen, ihren Weg zu gehen. Und ich habe da schon angefangen, mich viel mit Achtsamkeit und Weiblichkeit zu beschäftigen und fand es unglaublich spannend, wie sehr das auch eben gerade das Thema Selbstwert auch einfach unterstützt hat. Das heißt, das hat mich total motiviert und das Laufen, ich laufe immer noch gerne und ich liebe das Laufen, aber ich hatte irgendwann keine Lust mehr, über Laufgadgets und solche Sachen zu sprechen. Und ich habe selber 2016 die Pille abgesetzt und dann so in dem Jahr danach das erste Mal, wie lange habe ich die genommen, 10, 15 Jahre, gemerkt, okay, wow, so kann sich mein Körper anfühlen, so fühle ich mich an. Und das erste Mal habe ich gerafft, was PMS ist. Ich habe das immer nur gehört, ja, ich habe PMS und habe mich nie damit beschäftigt, was das ist.
Kannst du gerne nochmal erklären?
Sehr gerne. Prämenstruelles Syndrom, das ist, ja, das ist so... Yes, ich finde immer, das ist wie so ein Topf, der aufgemacht wird und da werden alle Symptome reingeschmissen, die Menschen, die mit Gebärmutter geboren sind, kurz vor der Periode erleben. Wirklich von schlimmsten Stimmungsschwankungen über Heißhungerattacken, geschwollene Brüste, sich aufgeschwemmt fühlen, Kopfschmerzen, aber auch Unterleibsschmerzen. Also irgendwie alles, was man sich vorstellen kann, wird einfach in einen Topf geschmissen. Es sind über 120, glaube ich sogar bis zu 160 verschiedene Symptome und dazu wird prämenstruelles Syndrom gesagt. Genau. Man merkt schon, ich bin da nicht so.
Ich wusste es natürlich, das ist jetzt nur für die, die zuhören.
Nee, aber es ist so.
Nein,
dieses.
Ich wusste es auch noch nicht.
Genau, und das, also man hört das immer, ja, ich habe PMS und darunter wird einfach alles verbucht. Wenn es dir kurz vor der Periode nicht gut geht, dann ist es PMS. Und das kannte ich bis dahin aber auch noch nicht. Ich habe mich da mal damit beschäftigt und gemerkt, wow, okay, ich fahre wirklich, bin kurz vor der Periode immer den Rollercoaster gefahren, also die Achterbahn der Stimmungsschwankungen. Ich habe alle Menschen in meinem Umfeld dann irgendwie meine ganze schlechte Laune an denen ausgelassen, bin regelmäßig explodiert und habe vor allem immer wieder mein Business hinterfragt, was total crazy war, weil damals Google Run ja gerade mitten auf diesem aufsteigenden Ast war und ich immer dachte, nee, das wird hier alles nichts und sollte ich lieber aufhören? Mhm. Und danach kam dann die nächsten 4 Tage, dass ich komplett flach lag mit richtig krassen Periodenbeschwerden, also richtig dolle Krämpfe. Und dann habe ich halt angefangen, Lösungen dafür zu finden. Und erstmal bin ich da körperlich rangegangen. Und klar, die Antwort von den meisten Gynäkologinnen ist halt, nehmen Sie die Pille. Und ich war so, ich will die aber nicht mehr nehmen. Ich möchte keine Hormone in mich reinschaufeln. Und habe dann versucht, Alternativen zu finden. Das hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert und irgendwann war ich mal auf so einem Frauenretreat, das hatte gar nichts mit Zyklus oder so zu tun und da haben mir dann, also habe ich davon erzählt, wie schlecht es mir vor allem während der Periode ging und die haben dann gesagt, ja, dann mach doch mal Pause, du bist doch selbstständig, dann nimmst du dich 3 Tage raus und machst mal ruhiger, weil das war nämlich so einer der größten.
Auf die Idee muss bald erstmal kommen, ne?
Ja, weil das wollte ich gerade sagen, als Selbstständige denkst du ja gerade am Anfang, du musst ja immer arbeiten. Dieser wunderschöne Satz, selbst und ständig.
Fürchterlich, dieser Satz.
Ja, ich sage mir immer, ja, ich kann selbst und ständig entscheiden.
Ja, genau.
Ich muss nicht selbst und ständig arbeiten. Und genau, erstmal auf diese Idee zu kommen, ja stimmt, ich könnte mich rausnehmen. Und dann haben sie mir noch einen Podcast-Tipp mitgegeben, dann bin ich voll in diese Zykluswelt eingetaucht und habe das erste Mal verstanden, wow, krass, der Zyklus ist nicht nur dafür da, Kinder zu gebären, sondern man kann den Zyklus auch anders verstehen, dass diese 4 Phasen, die es gibt, wo jede einzelne bestimmte Superkräfte in uns aktiviert, dass ich die auch anders nutzen kann. Und vor allem, dass die 2. Zyklushälfte so viel mehr ist als nur Schmerzen. Und da steckt natürlich auch gesellschaftlich patriarchal geprägtes System und solche Dinge, stecken da einfach spannende Themen drin, die man sich mal anschauen darf. Das habe ich nicht sofort gemacht. Ich habe dann erstmal angefangen, zyklusorientiert zu arbeiten, so wie ich es damals verstanden habe, nämlich naja, ich packe mal meine Aufgaben in jede Phase, so wie es passt. Und es lief auch eine Zeit lang ganz gut. Und im Team haben wir uns auch über unsere Zyklusphasen immer ausgetauscht. Und es hat schon dazu geführt, dass ich auch gemerkt habe, wie im Team mehr Empathie auch füreinander und mehr Mitgefühl da ist. Und man dann auch wusste, okay, meine Assistentin ist gerade irgendwie am Ende der Lutealphase oder hat ihre Periode, wo ich dann gesagt habe, pass auf, mach's nächste Woche oder so. Also auch da so eine gewisse Flexibilität dann auch zu haben dafür, also da hat mir das schon ganz viel gezeigt, aber ich habe gemerkt, diese krassen Stimmungsschwankungen, die wurden halt so schlimm, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich war dann auch in Therapie Anfang der 2020er und ich habe gemerkt, ich bin gut in meiner Therapie mit meinen Depressionen, aber immer kurz vor der Periode geht es so richtig tief in den Keller. Und das habe ich durch Zyklus-Tracking dann beobachten können und dachte, okay, das kann nicht sein. Dafür musst du irgendwie eine Lösung finden.
Ich finde es übrigens schön, dass wir darüber mittlerweile relativ offen reden können, auch über Therapie und auch über Depressionen. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer heute schon der Fall, aber ich habe den Eindruck, dass wir da jetzt schon wesentlich weiter sind als vor ein paar Jahren.
Ich habe auch spannenderweise gerade überlegt, okay, wie offen rede ich jetzt? Aber mir ist das Thema einfach wichtig.
Danke für deine Offenheit. Ich finde es sehr wertvoll.
Traue ich mich das dann auch, aber es ist schon immer wieder auch eine Überwindung, das stimmt. Mhm. Genau, und dann bin ich irgendwie auf Dr. Miriam Stark gestoßen. Das ist so die Begründerin in Deutschland, was so dieses ganze zyklusorientierte Arbeiten angeht. Und die hat einen sehr tiefen psychologischen Ansatz, mit diesem Thema umzugehen. Nämlich, dass, also auch psychosomatisch ist das dann eher, dass wenn wir bestimmte Symptome oder Blockaden in bestimmten Zyklusphasen erleben, dass wir uns dann auch auf psychologischer Ebene die Themen angucken können, die dahinter stehen. Und das hat mich halt total begeistert und geflasht. Und ich dachte so, okay, cool. So alles, was ich bisher gelernt habe, das war irgendwie nett und toll. Aber das war so, alles klar. Dann habe ich mir eine Input-Session von ihr angeguckt, wo sie den Zyklus dann nochmal erklärt und was wo hingehört und wie passiert. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist es. Und dann haben wir uns, gerade auch alles, was mit meiner PMS dann zu tun hatte, die Symptome dahinter mal angeschaut. Und da ging es ganz viel um Exzentrik und Berufung, also auch, lebe ich das Leben, das ich leben will? Lebe ich das auch to the fullest? Also lebe ich das auch wirklich aus? Und das war dann total spannend, weil das in diesem Prozess war zwischen, ich höre Google Run auf, okay, was mache ich jetzt? Und dann war es spannend, weil meine Business-Mentorin gesagt hat, warum machst du nicht das mit dem zyklusorientierten Arbeiten für Selbstständige? Fang doch mal an. Und ich war so, hatte ich vorhin schon erzählt, so, ne, ich gehe doch nicht auf die Bühne und rede über Periode. Und dann hat sie mich aber damit bekommen, dass sie meinte, probier das doch mal aus. Und dann habe ich einen Workshop gemacht. Da waren dann 12 selbstständige Frauen dabei. Und das hat mich so geflasht. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich vor 2 Jahren gesagt, okay, also Google Run hatte ich eh aufgehört und hatte so ein dazwischen, ich nenne das immer so meine Nebelschwadenphase, habe ich irgendwas mit Selbstliebe und Achtsamkeit gemacht. Und da habe ich dann auch wieder alles aufgehört und gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch das mit dem Zyklus. Und genau, das hat sich dann stetig entwickelt. Dann habe ich bei Miriam an der Tacheles-Beratung und an der Akademie nochmal eine Ausbildung gemacht als Zyklustrainerin. Und ja, mittlerweile arbeite ich quasi selber darin, bin selber Dozentin auch bei ihr und bilde dort selber Zyklustrainerin aus und begleite sehr viele Menschen dabei, ähnliche Probleme für sich auch zu lösen.
Was hast du denn für einen Eindruck, wie viel wissen die Männer eigentlich darüber?
Minimal. Nicht genug, aber ich kann da Männer auch immer beruhigen. Es gibt so viele Frauen, die auch einfach nicht wissen, was da passiert. Ich wusste das bis vor, was sind das jetzt, 8 Jahren? Krass. Auch so vieles
nicht. Nee, man redet ja auch nicht drüber. Nee. Zumindest war ich noch nicht im Raum, als darüber geredet wurde.
Das kommt ja auch noch dazu, sich zu trauen, darüber zu reden. Und ich glaube aber, da dürfen wir auch wieder so eine gewisse Achtsamkeit und Mitgefühl aufmachen, weil wenn wir über den Schoßraum reden, reden wir über einen Bereich, der sehr Schmerz, sehr Traumata behaftet ist und das nicht nur bei jeder einzelnen Gebärmutter selbst, sondern einfach über Generationen. Das ist wirklich ein Thema, da darf man, glaube ich, als Mann auch mit so ein bisschen Behutsamkeit rangehen. Aber gleichzeitig, glaube ich, also ich hatte das spannenderweise, dass ich vor kurzem eine Input-Session mit einem Mann hatte und auch in meiner Ausbildung, da macht man am Ende auch Input-Session, wo man dann einmal das komplette Zykluswissen erklärt. Und ich hatte in meiner zweiten Prüfung auch einen Mann, weil meine Dozentin auch meinte, ich glaube, du kannst das Männern ganz gut erklären. Und das ist immer total abgefahren, wenn man Männern das erklärt. Und ich habe verstanden, dass ihr braucht vor allem erstmal dieses Biologische, dieses Rationale. Genau, dieses Grund. Das brauchen aber viele Frauen auch. Ich brauchte das auch. Ich wollte mich damit immer nicht beschäftigen, weil ich dachte, ey, ich will gerade nicht schwanger werden, ist mir doch egal, wann welches Ei hier springt. Also who cares? Und jetzt bin ich total nerdy. Ich liebe das, darüber zu sprechen. Aber ich habe das gemerkt, dass Männern das erstmal hilft, diese rationale Herangehensweise zu verstehen, okay, was passiert da? Und wenn ich dann über die Gefühlsebene rede, dann macht das auf einmal Klick bei ganz vielen. Und
weil das betrifft ja die Männer auch.
Genau, also dann kommt diese Rückkopplung. Das Interesse sollte
eigentlich grundsätzlich da sein.
Genau, dann kommt diese Rückkopplung, dass viele auch dann zu mir kommen und sagen, pass auf, warum clasht das irgendwie in unserer Beziehung immer genau am Ende der Lutealphase? Oder hier merke ich irgendwie das. Oder meine Kolleginnen. Also das ist ja auch oft, dass Männer auch verstehen wollen, also nicht alle, aber plötzlich verstehen, wenn sie auch den Zyklus verstehen, was passiert da eigentlich bei den Menschen um mich herum? Und das finde ich immer total spannend, dann auch diese großen Aha-Momente zu erleben.
Hier im Podcast haben wir ja schon viel über bedürfnisorientiertes Arbeiten gesprochen. Also ich bin ja auch dafür, dass wir uns mehr am ganzen Menschen orientieren und uns hoffentlich auch als Menschen einbringen können in der Arbeitswelt. Und daher würde mich mal interessieren, wie erlebst du Unternehmen, die sich ja auch immer weiterentwickeln, hoffentlich auch immer mehr dahin schauen, sich auch um Gesundheit Gedanken machen. Was ist da so dein Eindruck von dem, was du erlebst?
Ganz unterschiedlich. Also viele haben das noch gar nicht auf dem Schirm, aber das, glaube ich, ist ganz oft auch bei New Work so, dass man da auch bereit sein darf, sich zu verändern. Es gibt Unternehmen, die haben davon schon mal gehört. Ich habe auch schon mit Unternehmen gesprochen, das ist immer ganz spannend, dass ganz oft habe ich dann ja mit den Personalerinnen, oft sind es Frauen, Kontakt und die total das Thema total toll finden, da total begeistert sind. Es war letztens auch so eine IT-Firma und sie wollte mich unbedingt dann für ihren Gesundheitstag von Vortrag. Naja, und dann sagte sie, ja, aber hier sind 70% Männer. Also es war dann doch schwer, das Thema durchzubringen. Und dann erlebe ich aber auch, und das weiß ich auch von meiner Mentorin, von Miriam, dass es einfach auch viele offene Unternehmen gibt. Also auch, das sind nicht immer nur Startups, sondern das sind manchmal auch kleinere Unternehmen, die sagen, ey, wir haben da Lust drauf, wir wollen das hier mit reinbringen, weil sie auch verstehen, dass es eben nicht nur um die Menschen geht, die mit Gebärmutter geboren worden sind, sondern dass wir alle davon profitieren. Und du hast gerade auch diesen guten Satz gesagt, das ist nämlich zyklusorientiertes Arbeiten. Zyklusorientiertes Arbeiten heißt, dass ich mich als ganzen Menschen mit zur Arbeit bringen kann. Und das bedeutet, ich selber erlaube mir auch, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, mich reinzuspüren, die auch zu priorisieren und sie dann mit meiner Arbeit und meinem Leben in Einklang zu bringen. Weil ganz oft denken Menschen auch, ja, es geht darum, jetzt irgendwie dann noch meinen Terminkalender danach, also meinen Terminkalender in meinen Zyklus reinzustopfen oder umgekehrt. Oder das ist halt mein großer Trugschluss auch am Anfang gewesen, nur meine Arbeit danach auszurichten. Sondern das ist auch diese Einladung auch an dich und alle anderen Männer, auch sich mal zu trauen, okay, wie geht's mir heute gerade, was brauche ich auch? Und dann vielleicht sich auch mal zu trauen in der Arbeit, zu sagen, wenn es mal einen Tag gibt, an dem ich jetzt nicht die 100% Workload zum Beispiel schaffe. Und dann zu schauen, auch wenn man das Glück hat, in einem Team zu arbeiten, okay, wie können wir die Arbeit zum Beispiel aufteilen?
Dazu braucht man eine gewisse Sicherheit im Team, um es anzusprechen.
Ja.
Das hat wiederum mit Führung zu tun.
Ja.
Ist das auch ein Thema, mit dem du dann zu tun hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass wenn man sagt, also wenn man auch dieses Interesse hat, als Unternehmen und als Firma zu sagen, hier, wir wollen mehr zyklusbasiertes Arbeiten auch in unser Unternehmen bringen, dann sollte das nicht nur sein, ja, dann können da unten die Mitarbeitenden das mal ein bisschen umsetzen, sondern das darf natürlich auch auf Führungsebene passieren. Das sind ja auch die Leute quasi, die ja auch vorangehen und die das auch vorleben dürfen. Und deswegen würde ich grundsätzlich immer da ansetzen, immer das ganze Team mit einzubeziehen und dass es nicht was ist, wo jetzt die Leute von oben sagen, so ihr müsst das jetzt machen, sondern auch deswegen, ich entwickle das auch immer zusammen mit den Teams, weil also ich werde ganz oft gefragt, ja und wie machst du das denn und so und ich bin so, naja, das, was für das eine Team oder die eine Firma funktioniert, funktioniert vielleicht nicht unbedingt für euch, sondern wir gucken, welche Strukturen habt ihr, was ist schon da und Zyklus, das ist so, also auch dieses ganze Zykluswissen oder auch diese zyklusbasierte Arbeit ist nicht nur noch was so on top setzt, sondern das ist was wie, das fließt so in das, was schon da ist und füllt das dann quasi aus und dann guckt man, okay, wie können wir das da jetzt noch mit reinbringen oder wie können wir es miteinander verbinden?
Und wie stellst du dich denn individuell drauf ein? Nimmst du dir dann wirklich mal 3 Tage eine Arbeitspause? Oder machst du es immer unterschiedlich?
Meinst du, wenn ich blute?
Wenn du deine Tage hast.
Ja, wenn ich blute. Also das ist ja auch das Ding, ne? Der Zyklus ist ja nicht nur die Blutung, sondern das sind eben diese 4 Phasen. Mhm. Und es geht vor allem darum zu verstehen, welche Qualität habe ich in welcher Phase. Und zum Beispiel die Qualität der Menstruation ist, und das dürfen wir auch verstehen, dass obwohl unser Körper jetzt körperlich runterfährt, wir trotzdem noch Dinge tun können. Und ich achte in meiner Periode eben wirklich darauf, meinem Körper das zu geben, nämlich runterzufahren. Und gerade am Tag der stärksten Blutung, das ist bei mir der 2. Tag, dass ich wirklich gucke, dass ich in die Waagerechte komme. Und dann sind alle so, ja, aber warum denn? Naja, wenn wir uns die Gebärmutter mal vorstellen, die ist ganz schön eingequetscht da bei uns im Unterleib. Und wenn wir uns hinlegen, dann kann die sich halt entspannen. Und das ist so eine wunderbare Tankstelle für den Rest des Zyklus, aufzutanken, zur Ruhe zu kommen. Und es gibt ja auch Sachen, die du im Liegen machen kannst. Also ich kann auch im Liegen E-Mails beantworten.
Ja, ich hatte auch einen Kollegen, der sagte, er macht am liebsten Meetings im Liegen.
Ja,
also Online-Meetings zumindest.
Ja, wenn das Bild dann aus ist, sonst sitzt du da so mit riesigen Doppelkinn.
Ja, ja.
Genau, und das sind so Sachen, also ich habe mittlerweile fast keine Periodenbeschwerden mehr. Meine emotionale PMS ist auch so gut wie weg. Und wenn sie dann nochmal kommt, dann kann ich damit umgehen. Und deswegen ist das für mich auch mit einzubeziehen, ich mache da ruhiger, ist halt ein wichtiger Bestandteil des Ganzen.
Und redet man unter Frauen darüber?
Nein. Deswegen sage ich, es ist halt ein sehr sensibles Thema. Es gibt Frauen, die sind da sehr offen. Und es gibt Frauen, da wird halt überhaupt nicht drüber gesprochen. Das ist vielleicht auch so eine, auch natürlich eine kulturelle Geschichte. Es gibt halt Kulturen, in denen wird da gar nicht drüber gesprochen. Ich finde das auch so spannend. Ich habe letztens mit meiner Oma darüber gesprochen, weil sie hatte irgendwie sich meine Website angeguckt und meinte so, dass sie das ganz toll findet, dass ich das mache. Und dann hat sie mir erzählt, wie das bei ihr damals war, wie meine Uroma damals noch die Stoffbinden abgekocht hat und dann die Tochter immer weggeschickt hat. Da wurde überhaupt nicht darüber geredet. Mhm. Und ich glaube aber, und ich spüre und sehe auch in Gesprächen, dass sich das verändert. Also, dass auch Menschen mit Mitte 20 heute komplett anders darüber reden, als vielleicht Leute auch, die älter sind als ich. Und auch in meinem Alter, so mit Ende 30, Anfang 40, ist das immer sehr, sehr unterschiedlich. Also viele tun das auch immer noch ab. Ja, es gibt Menschen, mit denen kannst du darüber richtig gut und intensiv reden, aber es gibt auch Leute, die wollen darüber nicht reden. Und das ist, ja, ist ein schmaler Grat.
Aber du redest darüber, du bist heute hier im Podcast, du schreibst sicherlich auch darüber. Was hast du dir denn vorgenommen? Was willst du tun, um das Thema noch größer und besprechbarer zu machen?
Naja, eine Sache hat mir ja schon vorhin gesagt, die Bühne. Ich habe meinen eigenen Podcast, da rede ich sehr, sehr viel darüber. Ich bilde andere Zyklustrainerinnen aus, weil es einfach, ich auch sehe, dass es ganz wichtig ist, dass es da diesen Perfect Fit gibt. Wenn ich etwas über Zyklus erzähle, kann es bei jemandem cool ankommen, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, oh, also wie Mandy das erklärt, finde ich das doof. Und deswegen darf es ruhig mehr Zyklustrainerinnen auch geben, die das Wissen raus in die Welt bringen. Und ich würde total gerne auch mal wieder ein Buch schreiben.
Ich sehe es schon kommen, ja.
Und ja, Workshops geben, also alles. Ich bin ja auch, habe mir jetzt, glaube ich, schon gut gemerkt, ich bin echt so jemand, ich mache einfach alles total gerne.
Du bist dann auch kreativ, ne?
Total. Also ich mache alles
gerne. Kommt die Artdirektorin wieder.
Ja, ich gestalte sehr gerne.
Also geht es ja sowieso vielleicht gar nicht so sehr darum, eine Sache nach der anderen zu tun, sondern immer so situativ auch zu schauen, was bringe ich gerade mit ein von meinen Talenten und Erfahrungen und Fähigkeiten.
Total. Also auch das eine ergänzt ja ganz oft auch das andere. Und deswegen mache ich gerne viel das, worauf ich Lust habe und weniger so nur diese eine Sache. Also das ist auch so ein Zyklus-Ding, was uns der Zyklus ja auch lehrt. Ist halt, es geht nicht immer geradeaus, sondern it comes and goes in waves. Und genau, da gibt es halt einfach mal Phasen, in denen mache ich auch das eine lieber, in anderen dann das andere. Und so ist, glaube ich, mein Leben auch. Also ich mache gerne irgendwie alles und darf aber auch darauf achten, nicht immer alles auf einmal zu machen, sondern sich da auch Pausen zu gönnen. Und gut auf mich selbst aufzupassen.
Und wir haben natürlich den Zyklus auch in den Jahreszeiten. Wir haben den Zyklus des Lebens. Wir starten ganz klein und am Ende können wir auch wieder sehr wenig, so wie bei Benjamin Button so ein bisschen.
Ja.
Und dann gibt es jetzt gerade auch Startups, die versuchen, das irgendwie auszuhebeln. Also Richtung Langlebigkeit, Longevity. Mhm. Und wir gucken mal, ob wir diese am Ende doch diesen Zyklus da irgendwie aushebeln. Ja. Und am Ende, es gibt auch welche in Berlin, habe ich gerade von gelesen, so ein Startup, da kannst du dich halt einfrieren lassen. Da bist du schon gestorben, aber irgendwie hoffen die, dass was auch immer nochmal passiert, irgendein Comeback. Ich glaube da in dem Fall nicht dran, aber es wird da viel drüber nachgedacht. Kannst du dir vorstellen, dass das gut wäre, wenn man jetzt einfach 100 Jahre länger lebt? Weil dieser Zyklus hat ja auch was Gutes, auch mit dieser Endlichkeit. Das führt ja auch dazu, dass man bestenfalls im Moment, finde ich, mehr genießt und mehr auskostet, weil man eben eine begrenzte Zeit hat. So sehe ich es zumindest.
Ist total spannend. Ich höre auch so einen Longevity-Podcast und ich frage mich halt auch immer, woher kommt, also woher diese Idee mit Longevity kommt, das ist mir schon klar, aber ich frage mich auch, manchmal frage ich mich, wovor habt ihr Angst? Also das Leben ist endlich. Es ist einfach so. Ich verstehe die ganzen
Bisher.
Ideen.
Bisher, also ja, Brian genau. Johnson, der ist genau. ja so ein sehr berühmter Typ, der da dran forscht. Der sagt ja, dass wir den Tod irgendwann abschaffen. Sein Motto ist ja Don't Die. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber however.
Naja, wir konnten uns auch nie vorstellen, zum Mond zu fliegen. Wir waren irgendwie da. Aber ja, ich frage mich immer, ob da eine Angst hintersteckt. Also warum, was ist so schlimm daran, dass das Leben endlich ist? Angst vor dem Tod. Genau, aber das ist so dieses, was ist so schlimm daran, dass das Leben endlich ist? Also ich finde diese Vorstellung auch ganz schrecklich. Vielleicht geht es dir als Papa auch so, als Tante denke ich immer so, Gott, dann irgendwann bin ich nicht mehr dabei bei meinem Neffen, wenn er das oder das macht. Aber genau das ist es, was du auch sagst, dieses das Leben wirklich in jedem Atemzug zu genießen. Und das ist das Spannende, wenn man sich auch auf dieses Zyklusorientierte einlässt. Das zeigt dir dein Zyklus auch. Hier baut sich etwas Neues auf. Du bist voller Aufschwung, frischer Energie und dann auch wieder dieses Rückzugsbedürfnis in sich zurückziehen. Und die Periode ist zum Beispiel der Moment des Loslassens. Wir lassen dann los, ob das der alte Zyklus ist, ob das die Gebärmutterschleimhaut ist oder ob das negative Gedanken sind über unseren Partner, die dann kurz vorher in der Lutealphase aufgekommen sind, ob das der alte Job ist. Und ich glaube, das lernt man damit, dass das Leben so ist. Und wenn ich jetzt gerade rausgucke, denke ich mir auch so, okay, wir haben da die bunten Blätter und das, die Natur lässt ja auch gerade nach und nach wieder los. Und ich finde, gerade das macht ja den Zauber des Lebens aus. Und ich verstehe dann, wenn man sagt, ich will das so lange wie möglich erhalten. Ich finde das dann aber einfach krass, was da alles dazugehört. Also das ist vielleicht auch was.
Jede Phase hat was, ne?
Einmal das, aber bei Longevity, was da auch alles dazugehört. Ja, ja. Also das ist so, wo ich dann irgendwann denke, ich glaube, dafür bin ich dann zu sehr ein Naturmensch. Dass ich mir sage, ich vertraue da der Natur und dem, was es mit sich bringt, und ich bin so lange hier, wie ich hier bin. Und das möchte ich genießen.
Ist schon fast ein Schlusswort.
Ja, ne?
Mach doch mal ein bisschen Promo für deine Sachen, dein Podcast, Website, wo kann man dir folgen und dich buchen für eine Bühne?
Also man findet alles über mich auf meiner Website, mandyjochmann.com. Und auch bei der Tacheles-Beratung bei Miriam Stark, da bin ich auch viel und sehr aktiv. Da kann man auch alles über unseren Coaching-Pool rausfinden. Also es gibt noch mehr tolle Menschen als nur mich, die tiefenpsychologisch als Coach und Mentorin arbeiten. Man kann mich für alles buchen quasi, wie wir jetzt schon festgestellt haben.
Auch noch zum
Laufen? Zum gemeinsamen Laufen vielleicht, aber nicht mehr als Lauftrainerin. Genau, ich gebe Workshops. Man kann auch ab und an bei mir schauen. Ich gebe regelmäßig alle 3 Monate einen Power Talk. Der ist kostenlos, der ist für Selbstständige und Unternehmerinnen, wo ich einfach, das ist wirklich ein richtiger Power Talk, wo die Leute super motiviert rausgehen, auch noch was über den Zyklus lernen. Der Podcast heißt Wild, Weiblich und Wundervoll. Und startet demnächst wieder, der ist noch in der Sommerpause und da dreht sich eben
auch. Wir gehen morgen anbaden in der Eisbadesaison. Es wird Zeit, dass du die Sommerpause mal beendest.
Ja, er fängt an meinem Geburtstag wieder an. Am 21.11. startet er wieder und da dreht sich alles über zyklusorientiertes Leben und Arbeiten und da mache ich das wie du, dass ich auch mit Menschen spreche, die mich faszinieren, die schon so leben oder die in einem bestimmten Zyklusbereich besonders tätig sind. Also ich gucke mir den Zyklus auch sehr, sehr gerne ganzheitlich an, weil das finde ich unglaublich wichtig. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Ich bin auch bei LinkedIn und bei Instagram, aber
hauen wir alles in die Shownotes.
Das kommt da alles rein.
Vorletzte Frage, worauf freust du dich in der Zukunft?
Auf alles, was kommt. Also ich bin gerade wirklich an so einem Punkt, wo ich mich über alles freue, was passiert. Also ich kann gar nicht so sagen.
Du nimmst es, wie es kommt.
Ja, im Moment ist das wirklich so. Im Moment passieren so viele tolle Dinge. Ich merke so richtig, dass so die Arbeit, die ich in den letzten 3, 4 Jahren, auch für mich die Inner Work quasi, die ich gemacht habe, dass das alles irgendwie fruchtet, ich gerade ernte und ich einfach nur faszinierend und staunend dastehe und denke, okay, wow, cool, das kommt noch, cool, das habe ich mir alles mal irgendwann gewünscht. Aber ich glaube, am meisten freue ich mich darauf, dass ich 2026 40 werde und wieder nach Neuseeland gehe. Genau, mein großes Ziel für 2026 ist, 4 Monate reisen zu gehen, ohne Laptop, weil das habe ich lang genug gemacht. Ich möchte einfach nur reisen mit einem Backpack und ich bin 20 und 30 in Neuseeland geworden und will da auch 40 werden.
Das klingt doch toll.
Ja.
Und letzte Frage, kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ja, da würde ich total gerne Natural Flow von Dr. Miriam Stark mit euch teilen. da sind so die kompletten Basics drin, wenn es um zyklusorientiertes Arbeiten geht und das auch alles mal verstehen zu wollen. Und genau, Miriam ist großartig, ihr Buch ist genial und das empfehle ich sehr gerne.
Vielen, vielen Dank. Wurde hier auch noch nicht empfohlen, also wieder eine Bereicherung. Danke, dass du da warst, dass du das heute uns mal, oder zumindest mir, erklärt hast. Ich hoffe und bin mir sicher, viele sind da auch schon weiter als ich. Aber ich glaube auch, vielleicht repräsentiere ich auch ein paar Männer, die sich damit jetzt auch mal neu beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis entwickeln. Insofern herzlichen Dank und dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bleib gesund. Das, was man sich am Ende eines Podcasts hoffentlich wünscht.
Danke und sehr gerne. Und das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für dieses tolle Küchenwohnzimmer-Interview.
Ja, danke dir auch. Bis dann. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Mandy Jochmann. Alle Links natürlich in den Shownotes. Ich würde vorschlagen, ihr folgt ihr mal auf LinkedIn. Gibt es natürlich alle Infos auf ihrer Website dazu auch noch. Und außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr ihn außerdem bewertet, das wäre noch besser, denn wir brauchen hier Feedback. Wir müssen auch den Algorithmen zeigen, dass hier eine Community dahinter steht. Und ich möchte diesen Podcast gerne in 2025 noch weiterentwickeln. Und dazu brauche ich übrigens auch noch starke Partner und Partnerinnen. Alleine aus eigener Kraft werde ich das nicht schaffen. Und wenn ihr als Unternehmen oder als Mediencompany, als Verlag, was auch immer, als Event, wenn ihr sagt, ihr habt da Bock drauf und auch für euch ist es wichtig, die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten, dann kommt bitte auf mich zu, lasst uns gemeinsam was unternehmen. Vieles ist möglich von Partnerschaften hier im Podcast selbst. Und Werbung einfach, dass ich einfach auch der Welt erzähle, was ihr so Gutes tut, was ihr so anbietet, bis hin zu Live-Podcasts, bis hin zu Geschichten, die vielleicht auch außerhalb des Podcasts stattfinden. Alles das möglich, freue ich mich von euch zu hören. Und außerdem nochmal der Link zu meiner Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es nochmal so Infos zu mir, meiner Person. Ich schreibe da manchmal Blogartikel. Dort findet ihr alle Social Media Accounts. Und dort findet ihr natürlich auch mich als Keynote Speaker und Moderator. Könnt mich auch gerne buchen für eure Veranstaltungen. Und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Schreibt mir nochmal eine Nachricht. Wo hört ihr diesen Podcast? Das interessiert mich wirklich sehr. Und jetzt gehen wir also mit großen Schritten erstmal auf Weihnachten zu. Der zweite Advent steht schon vor der Tür. Dienstag geht es dann weiter mit dem New Work Chat. In diesem Jahr noch der Doppelmodus, 2 Folgen pro Woche. Ab 1. Januar gehen wir dann wieder in den altbewährten Modus. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt inspiriert, bleibt gesund und bleibt connected.